Interspaces.
An interdisciplinary podcast.
Willkommen zurück zu Interspaces, dem Wissenschaftspodcast des CIF, dem Zentrum für interdisziplinäre Forschung an der Universität Bielefeld. Ich bin Rebecca Meutmann und ich freue mich sehr auf die heutige Folge. Koffein oder vielleicht sogar etwas Ritalin vor der nächsten Klausur, der Versuch mit vermeintlich leistungssteigernden Substanzen die Erfolgsaussichten etwa bei Prüfungen zu verbessern, wird auch als Neuroenhancement bezeichnet. Damit ist der Einsatz medizinischer Maßnahmen gemeint, zum Beispiel eben Substanzeinnahme oder auch Neurotechnologie, die darauf abzielen, die kognitiven oder motorischen Fähigkeiten oder vielleicht auch einfach die Stimmung zu verbessern. In den letzten Jahren hat man das immer wieder gehört, was natürlich schnell den Eindruck erzeugt, die Gesellschaft sei schon voller Neuroenhancer. Vielleicht kein Wort, da können wir noch drüber streiten mit meinen heutigen GästInnen. Aber ist das denn eigentlich wirklich so? Also wie verbreitet ist das überhaupt? Wie viele Leute verwenden schon vielleicht bewusst oder unbewusst Neuroenhancement in der Gesellschaft? Und wie gefährlich ist eigentlich die Nutzung dieser Maßnahmen? Und zu diesen und vielen weiteren Fragen rund um die Thematik hat im CIF ein Workshop stattgefunden vor einiger Zeit mit dem Titel Interdisciplinary Perspectives on Neuroenhancement, Current Developments and Impact on the Individual and Society. Und er wurde geleitet vom Sozialwissenschaftler Guido Mehlkopp, der Philosophin Saskia Nagel und dem Soziologen Sebastian Sattler. Und bei mir im digitalen Studio sind heute alle drei. Ich freue mich sehr. Herzlich willkommen und stellen Sie sich doch gerne noch mal kurz selbst vor.
Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Guido Mehlkopp. Ich bin Soziologe und habe an der Universität Erfurt den Lehrstuhl für die empirischen Methoden der Sozialforschung inne und beschäftige mich seit ungefähr 10, 11 Jahren mit dem Thema.
Hallo, moin, Saskia Nagel. Ich habe die Professur für angewandte Ethik an der RWTH Aachen und bin ebenso wie mein Kollegen schon seit vielen, vielen Jahren mit dem Thema beschäftigt. Das zeigt auch, dass es ein Thema ist, womit wir uns als Gesellschaft und als Wissenschaftler natürlich wirklich auch schon lange beschäftigen. Und aus gutem Grund, denn es gibt immer noch viele Fragen dazu zu klären. Deswegen bin ich gespannt auf das Gespräch.
Und mein Name ist Sebastian Sattler. Ich bin Soziologe von der Universität Bielefeld. Und ja, auch ich bin schon mehrere Jahre bei dem Thema dabei und ja, mich interessiert unter anderem Fragen wie, wer macht das eigentlich, warum machen das Leute und was sind die Auswirkungen auf das Individuum und die Gesellschaft?
Jetzt haben Sie gerade schon so ein bisschen geteasert, was Sie interessiert, aber wie sind Sie denn alle überhaupt zu dem Thema gekommen? Also wie sind Sie daran hängen geblieben sozusagen und was sind so Ihre Schwerpunkte in der Auseinandersetzung mit dem Thema jeweils?
Ich bin auf das Thema gekommen, weil mich Sebastian Sattler darauf angesprochen hat und hatte ein sehr interessantes Forschungsprojekt, dem ich gerne beigetreten bin. Was mich aber daran fasziniert, ist die Frage, wie Menschen überhaupt Entscheidungen treffen, weil die Entscheidung, Neuroenhancement auszuprobieren oder eben nicht, ist aus soziologischer Sicht ganz interessant, weil erstens ist das immer eine Entscheidung unter Risiko oder Unsicherheit, weil beispielsweise Medikamente und Substanzen immer Nebenwirkungen haben. Also ich kann beispielsweise wissen, dass eine bestimmte Nebenwirkung bei einem bestimmten Medikament bei einer von 100.000 Personen eintritt, aber bevor ich es ausprobiert habe, weiß ich ja nicht, ob ich diese Person bin. Also ist es eine Entscheidung unter Risiko und dieses Risiko muss ich natürlich abwägen. Und zweitens, wenn wir jetzt beispielsweise eine Analogie zum Doping im Sport ziehen, dann kann in Wettbewerbssituationen, bei Prüfungen, bei Bewerbungsgesprächen, beim Vorsingen für eine Professur natürlich der Einsatz von solchen Techniken und Substanzen als Wettbewerbsverzerrung gesehen werden. Und da sind wir schon in einem moralischen Prinzip. Und als jemand, der Entscheidungsforschung macht, interessiert mich halt diese Maximierungsfunktion unter Risiko oder Unsicherheit in moralischen Dilemmasituationen.
Dann schließe ich mich gerne an. Ich komme sagen aus einem ganz anderen Feld. Ich habe promoviert an der Schnittstelle zwischen Neurowissenschaften und Philosophie. Und da haben mich immer die ethischen Fragen besonders interessiert. Und zu der Zeit kam das Thema gerade auf. Das war im Raum. Es gab die Medikation, die sozusagen die Möglichkeiten, anders als das, was wir üblicherweise traditionell als Enhancement-Mittel immer schon kannten, gab es eben spezifischere Psychopharmaka auch, die für diesen Zweck genutzt werden konnten. Das heißt, es war im Raum, dass wir uns auch mit den ethischen Fragen beschäftigen müssen, sollen wir eigentlich das, was wir jetzt können, mit diesen Medikamenten in diesem Fall? Und dann hat mich interessiert, welche Werte spielen da eigentlich eine Rolle? Warum ist es eigentlich so, dass wir bei manchen Interventionen, nenne ich es jetzt mal so trocken, Warum sind wir da eher besorgter und bei anderen gar nicht? Was bewegt da auch unsere moralische Bewertung und wie sollten wir das bewerten? Und das ist eigentlich das, was mich seitdem umtreibt mit einer ganzen Reihe von moralischen Werten.
Bei mir war es so, mein Bruder hat mir vor, ja, es war auch vor über 10 Jahren erzählt, dass Tierexperimente durchgeführt werden. Und dabei wurde versucht, das Vergessen auszuschalten oder zu minimieren. Und das ist ja auch im Prinzip eine Form des Enhancement, dass man versucht, die Merkfähigkeit maximal zu pushen. Wenn man nichts mehr vergisst, ist es ja quasi, man maximal gepusht, was das Merken betrifft. Das Spannende, aber auch Beängstigende war, dass die Tiere relativ schnell verstorben sind, weil es wahrscheinlich einen Overload auch im Gehirn gab. Wenn man sich auch mal vorstellt, dass man sich wirklich jeden kleinen heiligen Kram merkt, das will man ja eigentlich auch gar nicht. Und ja, das war im Prinzip der Ausgangspunkt, wie ich auf das Thema aufmerksam geworden bin. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich gerade eine größere Studie, wo es um Betrug im Studium ging. Und da dachte ich mir, das ist eigentlich eine nette Querverbindung. Lasst uns doch mal das erfragen, was die Studierenden eigentlich machen und wie die das moralisch einschätzen, wie die Entscheidungsprozesse vonstatten gehen, dass so ähnlich gewertet wird wie ja, andere Betrugsformen, ob es da Parallelen gibt. Und das war ja die Initialzündung zu jetzt ja über 10 Jahren Forschung in dem Thema Enhancement.
Kurze Frage noch zu dieser Studie. Was kam da so bei raus? Was haben die so, war da was Überraschendes dabei, wo man sagt, ach doch, 50% aller Studierenden haben schon mal versucht, das Vergessen zu unterdrücken.
Ja, wir haben da globaler gefragt, ob Studierende schon mal Medikamente eingenommen haben, ohne dass es einen medizinischen Grund gibt, mit dem Ziel des Enhancement, also mit dem Ziel, kognitive Funktionen zu verbessern, wie Merkfähigkeit, Daueraufmerksamkeit und so weiter. Und das, wenn ich mich richtig erinnere, waren es ungefähr so 4,5% der Studierenden, die gesagt haben, dass sie es jemals probiert haben. Die Bereitschaft, sowas zu tun, war viel, viel höher. Und bei Lehrenden war es so ähnlich. Da war die Häufigkeit, mit der das gemacht wurde, war noch ein bisschen geringer, aber die Bereitschaft war schon ja, interessant hoch. Aber insgesamt war es viel, viel weniger, als man ja aus den Medien häufig ja, kolportiert bekam. Da hat man eher das Gefühl gehabt, das ist irgendwie so ein Hype und alle machen das, was aber eher nicht der Fall war.
Ich würde gerne ganz kurz aufgreifen, weil ich da eine Sache von dem, weil das finde ich interessant ist, um dieses Thema Enhancement zu verstehen und auch wertzuschätzen, warum das so spannend ist. Der Ausgangspunkt für den Kollegen Sebastian Sattler, eine Studie zum nicht mehr vergessen. Das wird Memory Enhancement oder Gedächtnis Enhancement genannt. Der gleiche Begriff oder die gleiche Idee, der gleiche Bereich, Memory Enhancement, kann aber auch dafür stehen, dass wir eben versuchen, Medikationen einzusetzen, um gezielt Dinge zu vergessen. Das ist sozusagen die Kehrseite dieser Medaille. Beides können wir als Enhancement verstehen. Also es geht bei Enhancement auch nicht immer nur um mehr, sondern es kann auch darum gehen, irgendetwas aus unserer Sicht bewertend zu verbessern. Und ich finde, das ist ein super spannendes Thema. Auch wie gehen wir mit Gedächtnis um, hat sehr, sehr viel auch mit Persönlichkeit, personaler Identität zu tun. Also stellen sich super viele interessante Fragen. Da könnten wir einen eigenen Podcast zu machen.
Was Saskia gerade meinte, also es wird zum Beispiel, wird das bei Piloten eingesetzt, die zum Beispiel Kampfeinsätze fliegen mussten und dann ja besser vergessen haben oder wollten, was sie da getan haben, weil das natürlich auch zu posttraumatischen Belastungsstörungen führen kann, aber auch in anderen Kontexten. Wenn zum Beispiel eine Frau eine Fehlgeburt hatte, dann gab es auch Situationen, wo darüber nachgedacht wurde, sollte man jetzt einer Frau eine Medikation verabreichen, damit sie dieses traumatische Erlebnis vergisst. Also es sind sehr, sehr viele potenzielle Anwendungsfelder, die man sich vorstellen kann, aber mit auch sehr, sehr vielen ethischen Fragen verbunden. Und die Fragen, sollten wir das als Gesellschaft, sollte das das Individuum tun oder nicht? Und was sind die ganzen Implikationen für uns?
Und wenn wir über die Verbreitung solcher Techniken oder Einnahme von Mitteln sprechen, dann müssen wir auch sehr genau differenzieren, über was wir da eigentlich sprechen, weil Neuroenhancement fängt ja schon bei der Tasse Kaffee an. Und wir haben in einer Studie über 22.000 zufällig ausgewählte Menschen in Deutschland gefragt, welche Mittelchen, welche Substanzen, welche Techniken sie denn in ihrem Alltag anwenden. Genau mit dem Zweck, irgendwie besser zu performen, was auch immer das jetzt im Wesentlichen bedeutet. Und da sind die Ergebnisse, dass 62% der Befragten sagen, dass sie Kaffee oder andere koffeinhaltige Getränke nicht aus Gründen des Genusses, sondern halt genau zu diesem Zweck konsumieren, nämlich irgendwie besser performen zu können. Und von denen, die das tun, also die diese koffeinhaltigen Getränke nehmen, tun das wiederum 60% täglich. Das bedeutet, dass auf so einem niedrigschwelligen Level der Versuch, die eigene Leistungsfähigkeit beispielsweise mit Kaffee oder Koffein zu erhöhen, relativ hoch ist. Aus meiner Sicht zum Glück ist allerdings die Prävalenz, was jetzt stärkere Mittel, also beispielsweise verschreibungspflichtige Medikamente oder illegale Drogen wie beispielsweise Kokain angeht, um die Leistungsfähigkeit zu steigern, deutlich geringer. Da sind wir nämlich beispielsweise so ungefähr bei 2%. Also derer, die das in ihrem Leben schon mal mit genau diesem Zweck getan haben. Also muss man hier schon ziemlich genau differenzieren, über was wir da eigentlich sprechen, über welche Substanzen wir beispielsweise sprechen.
Das finde ich nochmal einen ganz wichtigen, also eine ganz wichtige Bemerkung. Das hatte ich nämlich auch noch gefragt. Also jetzt gerade auch bei Befragungen, ne, an zum Beispiel jetzt die Studierenden oder von den Studierenden, ob eben das auch schon dazu zählt, ne? Also ist es dann, weil es ist ja schon gefühlt ein Unterschied, ob man jetzt bereitwillig Koffein konsumiert oder eben genau Substanzen, die dann, also an die man ja auch schwieriger rankommt. Das ist natürlich auch immer noch so eine Zugangshürde sozusagen. Darüber sprechen wir später bestimmt auch noch. Und wird das immer alles zusammengefasst oder gibt es da auch sehr differenzierte Betrachtungen? Oder würde man immer, wenn man so ganz allgemein fragt, wie bereitwillig würden Sie leistungssteigernde Substanzen verwenden, auch immer Koffein, Mate, Guarana, Ginkgo, was weiß ich, was es da alles noch so gibt, würde man das immer zusammenfassen?
Das hängt halt von der Definition ab, wie man Neuroenhancement definiert und dann natürlich halt von der Operationalisierung in der Studie. Wenn einem die Gesamtprävalenz am Herzen liegt, dann fragt man natürlich alles zusammen ab und schmeißt das alles in einen Topf. Aber natürlich ist es besser, auch das differenziert zu betrachten nach Substanzgruppen, nach zum Beispiel den frei zugänglichen Medikamenten, nach apothekenpflichtigen Medikamenten, nach verschreibungspflichtigen Medikamenten und dann natürlich nach illegalen Substanzen auch. Und neben diesen ganzen gibt es dann auch halt ja noch andere Formen des Enhancement, Neurotechnologien, Brain Stimulation und so weiter. Aber auch da zeigen unsere ersten Studien zu dem Thema, dass das eigentlich wirklich extrem selten ist. Ich meine, das sind natürlich auch die Barrieren und auch die Kosten nochmal ganz andere. Aber trotzdem wird das Marketing in dem Bereich ja auch vorangetrieben. Also es gibt ja Meditationsgeräte, die vorgeben, die Gehirnaktivität aufzuzeichnen oder zu messen. Und dann Feedback zu geben. Da gibt es auch einen Markt, der ist noch klein, aber da werden sich natürlich auch Milliarden Einnahmen zukünftig erhofft. Und sobald die Technologien da deutlich besser werden, würde ich auch vermuten, dass da die Prävalenzen hochgehen. Aber es sind alles keine Massenphänomene.
Aber es kann in manchen Bereichen sozusagen sind es Massenphänomene. Ich mache das Spektrum jetzt zur anderen Seite auf. Also in die eine Richtung kann man sagen, ja, es gibt alle möglichen Technologien in der Entwicklung und noch spekulativ, wie sehr die genutzt werden werden. In die andere Richtung gibt es aber natürlich nicht nur die traditionellen Koffein und Nikotin, sondern auch Trainings, Coaching. Es gibt alle möglichen Arten anderer Enhancement. Mittel, da Lehre gehört sicher dazu. Das sollte immer mit bedacht werden. Das ist letztlich auch ein Enhancement, wenn wir Enhancement sozusagen sehr breit definieren. Und das Interessante ist dann, finde ich, zu sagen, wie können wir eigentlich begründen, dass wir diese ganz unterschiedlichen Arten des Enhancements unterschiedlich bewerten? Wir bewerten das intuitiv sehr unterschiedlich. Und dann ist die Frage so, warum eigentlich? Und was ist mit den ganzen Grauzonen? Also, wir können uns eine Medikation überlegen, die irgendwo zwischen Koffein und Kokain liegt. Also kenne ich mich jetzt nicht genug aus, um da eine zu nennen, aber könnten wir uns vorstellen, wie bewerten wir die dann? Eher so wie Koffein, naja klar, gibt es ständig überall Kaffee. Oder eher so, da muss man aber jetzt vorsichtig sein und da braucht man Regularien und so weiter.
Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du gerade ansprichst, weil für uns ist es völlig selbstverständlich, dass wir Menschen, die sozusagen Startnachteil haben, unterstützen. Also wir wissen aus der empirischen Bildungsforschung, dass Menschen, die aus einem bildungsfernen Elternhaus kommen, weitaus seltener an Universitäten kommen und vielleicht dort auch weniger Erfolg haben, eben weil sie andere Startvoraussetzungen haben. Und für uns ist es mittlerweile ganz selbstverständlich, dass wir politische Maßnahmen nutzen, um diese Menschen zu unterstützen. Also ich selbst komme auch aus einem bildungsfernen Elternhaus und habe auch BAföG bekommen etc. und andere Möglichkeiten genutzt, um halt diesen Startvorteil auszugleichen. Man könnte sich aber dann auch überlegen, wo ist dann die Schwelle, wo wir sagen, dass Menschen, die diesen Startnachteil haben, vielleicht Ritalin vom Staat bekommen, um halt bestimmte Defizite auszugleichen. Und auch damit haben wir uns im Studium beschäftigt, weil das natürlich wiederum nicht nur Fragen der Umverteilung und der sozialen Ungleichheit anrührt, sondern halt auch, oder berührt, sondern halt auch moralische Fragen, wie beispielsweise, dürfen wir denn Menschen dazu bewusst oder unbewusst zwingen, diese Mittel zu nehmen, um irgendwelche Nachteile auszugleichen, oder steht da die Autonomität des Individuums an erster Stelle?
Genau, und sowas wurde interessanterweise auch mal von einer Wissenschaftlerin gefordert, dass im Prinzip der Staat oder irgendeine Instanz Kindern Mittel geben sollte, um genau diese Nachteile auszugleichen. Dann ist aber die Frage, hat das auch wirklich die erwünschte Wirkung? Oder führt das nicht dazu, dass sie eventuell noch stärker stigmatisiert werden, weil die dann als Personen wahrgenommen werden, die einerseits eh schon stigmatisiert werden aufgrund bestimmter Merkmale und Nachteile? Und dann kommt noch obendrauf die Stigmatisierung, dass sie wahrgenommen werden als, hey, du schaffst das überhaupt nicht ohne irgendwas. Und wir haben auch eine Studie gemacht, ein Experiment, wo wir geguckt haben, wie werden eigentlich Menschen wahrgenommen, die sowas nehmen. Die Intuition war zuerst, wer sowas nimmt, der wird vielleicht als kompetenter wahrgenommen, weil das ja etwas ist, was die Leistung steigern soll. Aber das Gegenteil war der Fall. Also die Personen wurden als weniger kompetent wahrgenommen, als unmoralischer in ihren Handlungen und als weniger emotional nah. Also das ist eher so eine gegenteilige Richtung, die man da erwartet hat. Und wenn man das jetzt quasi im Schulkontext großflächig einsetzen würde, dann wüsste ich nicht, was das für negative Konsequenzen hätte.
Ich finde das ganz spannend, weil man ja doch, also heutzutage, so in den letzten Jahren, aber eigentlich sehr neu, die Entwicklung, dass man ja auch bei Neurodivergenz jetzt erstmal darüber nachdenkt, ob das überhaupt unbedingt also Nachteil sein muss oder was auch Vorteile sind, wenn man irgendwie Dinge anders betrachtet, andere Möglichkeiten vielleicht auch wiederum hat durch bestimmte Dinge, die als Defizit verstanden werden, aber andere Dinge vielleicht stärker ausgebildet hat und dann eben wieder eine ganz neue Perspektive auf den Gegenstand werfen kann. Und das ist natürlich auch eine spannende Frage dann, wie bewertet man dann wiederum, ob das überhaupt ein Nachteil ist anderen gegenüber, ne? Also das finde ich auch auf jeden Fall ein ganz spannendes Feld. Jetzt sind wir natürlich schon sehr tief eingestiegen und ich habe auch theoretisch ganz viele Anschlussfragen an die Punkte, die wir gerade aufgeworfen haben, aber ich versuche nochmal so ein bisschen so ein paar Basic-Fragen nochmal einzuschieben zwischendurch. Saskia Nagel hatte es vorhin schon mal angedeutet. Ich habe ja eigentlich gesagt, man hat das Gefühl, dass das Thema so noch sehr jung ist, also zumindest in den Medien eigentlich eher so in jüngerer Zeit aufgearbeitet wurde. Aber Sie haben ja schon gesagt, die Forschung dazu ist eigentlich natürlich überhaupt nicht mehr so jung. Heißt das dann schon immer Neuroenhancement? Gab es da schon so Vorläufer, wo man das irgendwie anders bezeichnet hat? Also wie alt oder jung ist die Forschung? Wo kommt die so ein bisschen her? Und genau, das würde mich nur interessieren.
Sebastian Sattler hat ja eben schon darauf hingewiesen, dass gerade im militärischen Kontext das auch versucht wird einzusetzen oder auch eingesetzt wird. Forschung in diesem Bereich ist aus verständlichen Gründen relativ schwierig durchzuführen. Aber wir wissen beispielsweise, dass im Zweiten Weltkrieg in der deutschen Wehrmacht verbreitet ein Vorläufer von Methamphetamin eingesetzt wurde, um halt die Soldaten dazu zu bringen, länger zu kämpfen, vielleicht auch skrupelloser zu kämpfen, vielleicht weniger Angst zu erfahren in bestimmten Situationen. Und von daher können wir sagen, dass es durchaus schon Forschung gibt, die vielleicht 100 Jahre zurückreicht, ne? Und die vielleicht auch im Militär begann, wohingegen auch, ich meine, die Älteren von uns kennen vielleicht noch eine Band, die Rolling Stones heißt, und die haben 1964 ein Lied rausgebracht, Mummy's Little Helper. Und genau darum ging es halt, dass amerikanische Hausfrauen bestimmte Psychopharmaka eingeworfen haben, um halt eben den angeblichen Stress in der Hausarbeit und mit ihren Kindern besser verarbeiten zu können. Also das Thema ist wahrscheinlich gar nicht so neu.
So ähnliche Sachen gab es dann auch natürlich in Deutschland. Sowas hieß dann Frauengeist zum Beispiel. Guido hat schon auf das Militär hingewiesen. Also das ist quasi noch viel älter als der Zweite Weltkrieg, wo Substanzen eingesetzt wurden, um die Fähigkeiten von Kämpfern oder auch Athletinnen zu verbessern. Nämlich Honig war eins, was zum Beispiel, glaube ich, im alten Griechenland auch schon verwendet wurde. Also es ist wirklich hat eine sehr lange Tradition. Menschen versuchen eigentlich schon sehr lange, sich in allen möglichen Bereichen immer zu verbessern. Nicht ohne Grund sind wir da, wo wir jetzt sind, mit sehr, sehr vielen Verbesserungen, natürlich auch mit sehr vielen Negativaspekten, die diese Verbesserungen mit sich gebracht haben. Aber das Streben nach Verbesserungen in allen möglichen Lebensbereichen ist ja wirklich etwas, was dem Menschen inhärent ist. Und deswegen ist ja Neuroenhancement auch nur eine von vielen Facetten, die sich genau damit beschäftigen.
Ja, ich glaube, da fehlt, wir haben gerade alle so ein bisschen gezögert, weil sich ganz schlecht der Finger da auf den Punkt legen lässt, ab wann es da Forschung zu gibt. Und ich habe noch gezögert, weil es natürlich die Frage ist, über welche Forschung reden wir? Die Forschung, die wir hier machen, ist ja eher sozusagen die Reflexion über Enhancement, Psychologie, Soziologie, Philosophie. Sollen wir das? Wie sieht es eigentlich aus? Wie verändert sich die Gesellschaft? Wie wird es bewertet und so weiter? Aber die andere Frage ist natürlich, und das haben jetzt die Kollegen ja schon gesagt, Forschung, um Enhancement-Maßnahmen zu entwickeln und Wege zu finden und zu verbessern. Ich glaube, da wird niemand richtig einen Anfangspunkt setzen können. Was so, glaube ich, wo man sich relativ einig ist, ist, dass sehr lange Zeit das nicht als Enhancement in der Forschung benannt wurde. Also man hat keine Förderanträge für Enhancement-Interventionen gestellt, sondern das war dann eher so ein Byproduct sozusagen. Das wäre aber eher was, was ich auch vielleicht wissenschaftssoziologisch oder so anschauen ließe. Ich glaube jetzt sozusagen wieder zum ersten Punkt, Forschung über Enhancement auf so einer reflexiven Ebene hat deutlich zugenommen, zumindest in den letzten 20 Jahren, würde ich sagen. Also da ist auch dieses Feld Neuroethik, in dem ich jetzt mehr zu Hause war und bin, ist auch eher institutionalisiert worden. Es gab einfach viel mehr Aufmerksamkeit für dieses Thema. Und da, warum das so war, gibt es viele Gründe. Kann man wahrscheinlich auch lange drüber reden. Aber da würde ich sagen, so 20 Jahre oder so sind jetzt eher die Geistes- und Sozialwissenschaften auch an diesem Thema fokussierter dran.
Genau, also ich erinnere an ein Paper, das ist 2012 erschienen, das hieß 10 Jahre Neuroethik des pharmazeutischen Cognitive Enhancements. Also von daher, wenn das quasi mal angenommen, das ist die richtige Zeiteinschätzung, dann ist es ja so knapp 20 Jahre, die sich die Neuroethik mit dem Thema intensiver beschäftigt.
Wir haben ja jetzt eigentlich schon so ein bisschen, gar nicht so lange Zeit, die wir sprechen, ganz viele Dinge aufgeworfen, wo man, glaube ich, auch merkt, warum eben diese Reflexion auch so relevant ist. Also schon allein dieses Wort Verbesserung, da ist man ja auch immer, denkt man sich ja auch direkt so, ha, okay. Also man verbessert quasi dann die Kompetenzen von SoldatInnen, dass sie irgendwie härter kämpfen, was natürlich eigentlich aber moralisch super fragwürdig ist auf ganz vielen Ebenen. Das war jetzt eigentlich schon ein sehr anschauliches Beispiel. Oder ich musste jetzt bei dem Thema Memory Enhancement, habe ich mich auch gefragt, ob das auch was dann mit Medikamenten zu tun hat, wenn man jetzt forscht, Demenz oder Alzheimer oder wenn man in diese Richtung forscht, weil das ja auch alles immer so Dinge sind, die ja auch eigentlich medizinisch total sinnvoll sind, eben bei Leuten, bei denen bestimmte Vorgänge im Gehirn, Botenstoffe, was weiß ich, nicht richtig funktionieren. Da setzt das ja an und hat dann auch irgendwie was, wo es andocken kann. Aber wenn man das anderweitig benutzt, habe ich jetzt mal gelesen, da können Sie mir vielleicht noch was zu sagen, funktioniert es ja vielleicht gar nicht richtig, weil man ja eigentlich ein gesundes, sehr in Anführungszeichen, Gehirn hat oder ein so standardmäßig funktionierendes Gehirn. Und das fand ich auch nochmal einen ganz wichtigen Punkt. Das ist ja so total verquickt eben auch mit so, ja, ich weiß, also finde ich, hat auch schon wieder ganz viele moralische Ebenen dieses Thema.
In der Medizinsoziologie unterscheiden wir zwischen einem Bedürfnis und einem Begehren. Und das Bedürfnis bezieht sich darauf, dass Menschen beispielsweise unter Alzheimer oder ähnlichen Erkrankungen leiden und diese natürlich Probleme verursachen, die mit Medikamenten, also die Symptome, sollen mit Medikamenten entschärft oder bekämpft werden, sodass die Menschen wieder in den Stand versetzt werden, am sozialen Leben teilzuhaben. Und das ist ein Bedürfnis, das Menschen haben. Ein Begehren hingegen ist es, wenn ich eigentlich keinen Bedarf habe für diese Medikamente, aber meine Leistung über das für mich normale Maß hinaus steigern möchte. Und das ist halt immer so dieses, ich glaube, das ist eine ganz gute Trennlinie zwischen Bedürfnis und Begehren, wo wir halt auch so einen Schnitt setzen können, wann Medikamente sinnvoll eingesetzt werden können und wann es halt auch rational ist, starke Nebenwirkungen in Kauf zu nehmen. Nämlich, wenn mich das Medikament trotz der Nebenwirkungen wieder in den Stand versetzt, selbstständig zu leben, am sozialen Leben teilzuhaben, etc., wohingegen die Inkaufnahme schwerer Nebenwirkungen für eine wie auch immer geartete minimale Leistungssteigerung in Kauf zu nehmen, das ist nicht nur ein individuelles Maximierungsproblem unter Unsicherheit, sondern, glaube ich, ist auch ein soziales Problem, weil die Folgekosten von Nebenwirkungen ja von uns allen getragen werden müssen im Gesundheits- und Versicherungssystem.
Und auf jeden Fall ist es auch so, dass bei Menschen, die im Prinzip ein halbwegs normal funktionierendes Gehirn haben, ist im Prinzip die Konzentration von Neurotransmittern meistens okay, optimal, mehr oder weniger optimal. Und wenn man jetzt Still einsetzt, dann kann es sein, dass man quasi über das Optimum hinausschießt und dass es eher zu einer Verschlechterung führt. Das ist genauso bei Menschen, die quasi bei denen es suboptimal sind, die halt bestimmte klinische Parameter aufweisen, wo man quasi mittels eines Medikamentes, so wie es Guido sagte, dann wieder eher zu einem Optimum oder zu einem eher normaleren Zustand kommt. Aber es gibt halt auch das Problem, dass wenn man eher schon halbwegs gut funktioniert, dass man mit Einnahme schlechter wird oder dass man, wenn man zum Beispiel bestimmte Hirnareale stimuliert, mit Brain Stimulation, dass dann andere Funktionen darunter leiden und dass man dann eher schlechter performt. Das heißt, es ist immer auch eine Frage, wo steht man aktuell, welche Parameter möchte man gerade eigentlich verändern und welche negativen Auswirkungen hat das auf andere Parameter, auf andere Funktionen, kognitive Funktionen.
Und wir sollten überhaupt auch mal über die Erwartungen und Hoffnungen sprechen, die damit verbunden sind. Bei gesunden Menschen, wenn es jetzt um Leistungssteigerung geht und die in vielerlei Hinsicht auch unrealistisch und überzogen sind. Also was wir uns immer vor Augen halten müssen, ist, es gibt nichts, das wir als Smart Drug oder Brain Doping bezeichnen können, im eigentlichen Wortsinne, weil die Einnahme eines Medikaments oder einer Substanz wird uns nicht im eigentlichen Sinne klüger machen. Sie wird mir keine Fähigkeiten geben, die ich vorher nicht schon hatte. Also wenn ich beispielsweise nie in die Statistikvorlesung gegangen bin und 2 Wochen vor der Klausur irgendwelche Medikamente einnehme mit der Hoffnung, dass ich dann plötzlich einen Korrelationskoeffizienten berechnen kann, wird das nicht gelingen, weil ich einfach die Fähigkeit nicht habe. Ja, das heißt, wenn überhaupt, dann können diese Mittel dabei helfen, sich vielleicht in bestimmten Situationen für eine kurze Zeit besser zu konzentrieren, besser zu fokussieren, weniger nervös zu sein, sozusagen in der Situation das, was ich schon kann, vielleicht ein bisschen besser performen zu können. Aber es wird mir niemals helfen, etwas zu schaffen, was ich sowieso in der Anlage nicht schon gelernt habe.
Ja, ich glaube, das ist super wichtig, insbesondere wenn wir uns mit den Möglichkeiten beschäftigen, die im Moment in Reichweite sind. Und ich glaube, wir sind uns hier, das Kollegium sozusagen, ist sich einig, dass wir auch alle nicht so gerne haben, die Überschrift klüger durch. Enhancement, der gerade Klugheit ist nicht unbedingt das, was wir durch diese Mittel gewinnen können. Ich würde aber sozusagen ein kleines Aber oder ein kleines Und daneben setzen. Es sind natürlich, ohne dass wir das im Moment absehen können, aber es sind Entwicklungen durch Brain-Computer-Interfaces, durch KI, durch irgendwelche ausgelagerten oder eingebauten Technologien sind vorstellbar, womit das dann anders aussehen könnte. Also das ist jetzt nichts, was wir im Moment ernsthaft diskutieren könnten oder auf der Basis von existierenden Technologien. Das erfordert dann nochmal eine andere Diskussion. Solange wir uns mit dem beschäftigen, was wir im Moment haben, insbesondere die Medikationen, ja, sollten wir sehr, sehr klar im Blick haben, was ist hier überhaupt realistisch, was erwarten sich die Leute. Und das ist aber, da sind die Kollegen hier im Call sozusagen, sind da viel näher dran als ich, aber ich finde das eine interessante Frage. Warum wollen Menschen das? Also was treibt Schülerinnen, Studierende, Lehrende dazu, das doch dann zu probieren, insbesondere wenn man weiß, es gibt auch Nebenwirkungen?
Ja, damit öffnet man im Prinzip eine Box, die unglaublich gefüllt ist mit sehr vielen Faktoren von Einflüssen. Das reicht von Persönlichkeitsmerkmalen über Kontextmerkmale hin zu auch Interaktionen aus beiden. Also um ein paar Beispiele zu nennen, wir konnten sehen, dass Menschen, die machiavellistische Persönlichkeitseigenschaften haben, also die quasi bereit sind, alle möglichen negativen Aspekte in Kauf zu nehmen, um sich egoistisch durchzusetzen, dass die eher bereit sind, leistungssteigernde Medikamente einzunehmen für sich selbst und auch Kindern, ihren eigenen Kindern sowas zu geben. Und dabei auch zum Beispiel Risiken und Nebenwirkungen tendenziell so ein bisschen unter den Tisch fallen lassen. Also das ist eine Persönlichkeitseigenschaft. Es gibt viele andere, wenn Menschen eine geringe Selbstkontrolle haben und eher ja, die langfristigen Konsequenzen von Handlungen eher so ein bisschen runtergewichten oder vielleicht sogar vernachlässigen. Dann ist das auch eine Eigenschaft, die dazu beitragen kann, dass Menschen sowas eher nehmen. Und ein richtig wichtiger Faktor, der natürlich auch mit den Dingen, die wir jetzt besprochen haben, zusammenhängt, mit ethischen Fragen, ist die Moral. Also wenn Menschen ja moralische Vorbehalte haben, und das sind viele Menschen, die Vorbehalte haben, dann ist das wirklich ein starker Puffer, starker Einflussfaktor, der Leute eher davon abhält, sowas zu tun. Das sind jetzt so ein paar auf der Personenebene. Und dann gibt es aber halt auch ganz viele andere Eigenschaften. Stressiges Umfeld. Also wenn ich einen Job habe, der unglaublich stressig ist, mit Schichtarbeit, mit langen Arbeitsstunden, mit sehr hohen kognitiven Anforderungen, dann ist das was, was dazu beiträgt, dass ich eher bereit bin, sowas zu tun. Genauso, wenn mein Umfeld sowas nimmt oder ich davon ausgehe, dass mein Umfeld sowas nimmt, dann ändert das auch erstens meine Einschätzung zu dem Thema. Das verändert meine moralischen Perspektiven auf das Thema. Wenn ich denke, dass andere es tun oder wenn ich es weiß, dann habe ich auf einmal eine viel positivere Einschätzung häufig. Und auch die Wirkungserwartungen gehen nach oben, während die Nebenwirkungen teilweise nach unten so ein bisschen gedrückt werden. Und das wird natürlich auch durch die sozialen Medien und auch generell durch Medienberichte, die sehr positiv häufig sind und die häufig auch die ganzen Negativaspekte unter den Tisch fallen lassen, wird das natürlich massiv gepusht. Und dadurch kommen ja viele Fehlwahrnehmungen auch zustande, die dazu beitragen, dass Menschen sowas nehmen, ohne dass sie wirklich gut informiert und wirklich guten Gewissens das nehmen.
Ich muss da auch ein bisschen lachen bei dem Thema, wenn man nie bei der Statistikvorlesung war. Ich war nämlich auch im Bachelorstudium sehr selten bei der Statistikvorlesung. Und ich habe mich dann auch gefragt, so ich hätte ja vor der Klausur dann auch mal überlegen können, was würde ich jetzt tun, um vielleicht potenziell meine Performance zu verbessern. Aber genau das wäre nämlich, glaube ich, immer mein Punkt gewesen. Wenn ich mir dann irgendwas einwerfe oder irgendwas nehme, dann muss ich ja trotzdem immer noch lernen. Wenn ich jetzt zum Beispiel einfach super unmotiviert bin zu lernen, dann hilft mir das ja auch nicht, dass ich irgendwas nehme, womit ich dann vielleicht 5% mir besser was merken kann. Deswegen, ich da tatsächlich nie drüber nachgedacht. Ich neige da, glaube ich, auch nicht zu. Deswegen finde ich aber den Punkt nochmal ganz spannend, weil das ist ja im Prinzip auch bei Drogenmissbrauch generell, das geht ja dann vielleicht in so eine ähnliche Richtung von den Faktoren, die man irgendwie mitbringt, dass man da vielleicht eher zu neigt, dass man sich das auch eher traut, weil ich finde, das ist auch eine relativ hohe Schwelle, also in meinem Kopf ist es eine sehr hohe Schwelle, bestimmte Dinge auch auszuprobieren, weil, das hat Herr Mikop ganz am Anfang gesagt, man weiß ja auch gar nicht, wie das wirkt bei einem selber, weil das ja alles auch immer sehr individuell ist. Deswegen, ja.
Ich glaube, deswegen wird auch in entsprechenden Foren, wo sich Leute darüber austauschen, wo man es kriegt, wie es funktioniert, welche Erfahrungen man gemacht hat, es wird empfohlen, oder zumindest war das vor einer Weile so, dass man das natürlich dann, wenn man es braucht, nicht zum ersten Mal nehmen sollte, sondern dass man vorher schon mal geschaut hat, wie der Körper darauf reagiert, ob er überhaupt auf irgendwas reagiert. Ich glaube, dass auch wenn wir hier alle nicht in der Position sind, das zu empfehlen oder davon abzuraten, aber das wäre sicherlich sehr vernünftig, wenn man es testen will, dann vorher ausprobieren und nicht in einer ernstzunehmenden Situation dann das zu testen.
Saskia hat gerade einen ganz, ganz wichtigen Punkt angesprochen, und zwar der Austausch in Foren. Wir alle wissen, das Internet kann ein sehr, sehr dunkler Ort sein. Und die meisten Menschen werden wahrscheinlich nicht zum Arzt gehen oder zu einer Ärztin gehen und sagen, hier, ich möchte das und das einwerfen. Wie mache ich das denn am besten? Sondern sie werden versuchen, Dr. Google etc., sich im Internet Informationen zu beschaffen. Und dazu haben wir zusammen mit Constanze Rossmann, einer Kommunikationswissenschaftlerin aus München, haben wir ein Experiment gemacht. Und zwar haben wir Menschen eine Newsmeldung zu lesen gegeben, in dem über die Risiken, Nebenwirkungen, aber auch den Nutzen eines solchen Medikamentes in sehr nüchterner Art und Weise berichtet wurde. Und darunter war eine Kommentarspalte, die wir so manipuliert haben, dass es so aussah, als ob Nutzerinnen und Nutzer dort entweder sagen, das funktioniert total gut oder es funktioniert halt eben gar nicht. Und wirklich erschreckend ist, dass die Probandinnen und Probanden wahrscheinlich mehr auf das achten, was einzelne Nutzerinnen und Nutzer, also anekdotische Evidenz sagen, als das, was an wissenschaftlichen Befunden in diesem News Report berichtet wird. Und das ist der sogenannte Exemplification-Effekt, der in der Kommunikationswissenschaft ziemlich bekannt ist. Aber den konnten wir hier zumindest ansatzweise auch zeigen. Ne? Es spielen noch viele weitere Dinge eine Rolle, die auch miteinander interagieren. Aber das ist schon ein sehr wichtiger Punkt, ja? Dass Menschen im Internet suchen und relativ unreflektiert Informationen aufnehmen und ihr Handeln auch danach ausrichten. Und deswegen glaube ich, oder glauben wir, braucht es halt darüber hinaus weitere Aufklärung. Und das Thema sollte auf keinen Fall tabuisiert werden, wie wir auch schon gerade besprochen haben, sondern wir sollten sehr offen damit umgehen und halt auch sagen, welche Risiken, welche Nutzen damit verbunden ist, aber halt auch, dass es vielleicht sinnvollere Wege gibt, die eigene Performance zu verbessern.
Fand ich auch ein ganz schönes Beispiel für einfach Lehre. Also, ne, dass man über solche Dinge denkt man ja auch gar nicht so nach, wenn man jetzt sich mit dem Thema befasst, weil es gibt halt auch schon sehr viele ganz, ich sag mal, klassische und sehr wenig fragwürdige Wege, um eben Skills zu verbessern, Fähigkeiten zu verbessern. Und das fand ich ganz spannend, dass das vorhin mal erwähnt wurde, weil ich das Gefühl habe, dass das in solchen Debatten nicht so oft vorkommt. Muss ich noch mal eine Sache nachfragen? Wir sprechen jetzt natürlich sehr viel über Substanzen, weil, wie Saskia Nagel eben schon gesagt hat, da gibt es natürlich viel mehr Dinge, die man betrachten kann. Sie haben aber auch eben schon das Stichwort des Brain-Computer-Interfaces fallen lassen. Also es ging ja auch um neurotechnologische Möglichkeiten, Dinge zu verbessern. Was heißt das denn eigentlich genau? Also, was kann man sich darunter vorstellen? Vor allem Brain-Computer-Interface, so wie wäre so eine idealtypische Verbesserung durch solche Maßnahmen?
Da ist das Anwendungsfeld unglaublich breit. Also es gibt unglaublich viele Technologien, die da eingesetzt werden. Von EEG-Kappen, die quasi die Hirnaktivität versuchen zu messen und dann zum Beispiel Warnsignale geben, wenn man nicht mehr aufmerksam ist. Zum Beispiel, wenn man überlegt, man ist jetzt irgendwie Kraftfahrer oder Kraftfahrerin und muss konzentriert sein. Dann kann so ein Gerät einem signalisieren, hey, mach mal besser auf die Straße oder mach mal lieber eine Pause. Das ist eine Möglichkeit. Aber es gibt natürlich auch viel advancedere Möglichkeiten, wie zum Beispiel auch ja, durch die ganzen Brain-Computer-Interfaces und Implantate versucht werden, nach vorn zu bringen, dass man zum Beispiel allein mit Gedanken Geräte steuern kann oder mit Gedanken Spiele spielen kann, dass man mit Gedanken einfach sehr, sehr viele Dinge steuern kann. Und da gibt es auch sehr, sehr viele Fortschritte aktuell. Also ich habe diese Woche noch eine Studie gesehen, dass eine Frau, die ja im Prinzip beeinträchtigt war und nicht mehr sprechen konnte, dass sie mit Gedanken quasi allein Nachrichten schreiben konnte, oder dann Dinge bewegen konnte. Das sind Anwendungen, die aber erstmal im klinischen Kontext stattfinden, mehr oder weniger aktuell. Und ich habe so eine Übersicht gesehen von dem, was heute möglich ist und das so mit Farben markiert. Und grün ist, was ist möglich und da ist eigentlich nichts grün aktuell. Ist alles so Rot und Gelb für eher in der Zukunft. Aber für das Szenario 2040, da ändert sich das schon stark. Ich meine, das sind natürlich manchmal auch vielleicht Hoffnungen, die sich nie erfüllen werden. Aber da sieht man, dass für viele Technologien wird erwartet, dass die Entwicklung so weit voranschreiten, dass man die Kommunikation verbessern kann, dass man die Kontrolle über andere Geräte verbessern kann, dass man generell die geistige Leistungsfähigkeit verbessern kann. Das wird mit sehr vielen verschiedenen Geräten in der Zukunft antizipiert, dass das möglich ist.
Gibt es da denn auch so eindeutigere moralische, ethische Fragen, die da diskutiert werden? Weil ich finde, auch wieder beim Substanzmissbrauch, da ist man immer sehr schnell, also da kann man sich sehr schnell vorstellen, was irgendwie so die Fallstricke sind oder die Dinge, die man eben sehr kritisch sehen kann. Aber das klingt ja jetzt eigentlich alles eher positiv, was Sie jetzt auch als Beispiele genannt haben, ne?
Also ein Riesenproblem bei diesen ganzen Sachen wie Brain-Computer-Interfaces etc. etc. besteht einfach im Datenschutz. Da fallen Unmengen Daten an, individuelle Daten über Menschen, deren Gesundheit, das, was sie machen, auch das im weiteren Sinne, was sie denken, wenn sie nämlich Gedanken nutzen, um beispielsweise etwas zu steuern. Das ist natürlich ein hochkomplexer Prozess, aber diese Daten fallen halt an. Und die Frage ist ganz einfach, wem gehören diese Daten und wer darf was mit diesen Daten machen? Natürlich brauchen wir dann diese Daten oder brauchen Entwicklerinnen und Entwickler diese Daten, um halt damit weiter Forschung zu betreiben. Aber das beinhaltet natürlich auch immer die Möglichkeiten des Missbrauchs. Ja, also, dass wir nicht nur personalisierte Werbemaßnahmen bekommen, je nachdem, ob wir mal nach Mallorca gegoogelt haben oder sowas und dann irgendwie ein Flugangebot bekommen, sondern dass wir tatsächlich dann halt auch viel stärker manipuliert werden können, wenn es jemand drauf anlegt und wir beispielsweise unser Hirn oder unser neurologisches System mit Maschinen verknüpfen, die online sind, weil die werden ja online sein, um leistungsfähig zu sein. Und ich glaube, das ist ein Problem, das wir bis jetzt auch nur randständig erfasst haben und das deutlich weiter, nicht nur aus juristisch-rechtlicher Sicht, wem gehören die Daten, was ist Datenschutz, sondern halt auch gerade aus ethischer Sicht untersuchen müssen.
Und da gehören auch so Fragen dazu, wer ist eigentlich verantwortlich für das, was da passiert? Also mal angenommen, jemand benutzt seine Gedanken, um irgendwie eine Maschine zu bewegen und dabei passiert ein Unfall. Wer ist dafür verantwortlich? Ist es die Person, die das Gerät benutzt? Ist es die Person, die es programmiert hat? Ist es die Person, die es verkauft hat? Alle zusammen irgendwie? Wie teilt man die Verantwortung? Das ist unglaublich schwierig. Oder was passiert, wenn eine Firma sowas auf den Markt gebracht hat, aber dann verschwindet? Was passiert dann mit der Verantwortung? Was passiert mit der Wartung dieses Gerätes? Es ist ja nicht so, dass man sowas zum Beispiel bei invasiven Geräten, wenn man es implantiert, dass man das einbaut und dann funktioniert das für immer. Das muss man ja warten, muss manchmal, je nachdem, wie das mit der Energieversorgung ist, muss man manchmal Batterien vielleicht irgendwie aufladen oder austauschen. Wer macht das, wenn so eine Firma pleite geht? Also da stecken unglaublich viele relevante ethische Fragen dahinter, die man noch beantworten muss.
Ganz kurze Ergänzung, auch weil ich so ein bisschen zurückhaltend bin, diese, sozusagen unseren Diskurs immer weiter zu öffnen. Kann man natürlich machen und sollte man natürlich auch, wenn man davon ausgehen kann, dass diese Technologien tatsächlich kommt, dann müssen wir uns auf solche Fragen natürlich auch vorbereiten. Das tun wir auch, aber wir gehen jetzt schon sehr in die Zukunft damit. Aber auf Ihre Frage, so, das klingt doch erstmal ganz gut. Was sind denn da jetzt die Fragen? Ich glaube, das klingt erstmal für uns intuitiv, klingt es immer erstmal gut, wenn wir einen therapeutischen Nutzen sehen. Aber wenn wir über Enhancement reden, auch wenn man über die Therapie-Enhancement-Unterscheidung streiten kann, und da wird auch viel drüber gestritten und lang und ausführlich, kann man drüber streiten, aber es gibt eindeutige Einsätze für einen Therapie-Kontext und es gibt welche, die sind sehr weit davon entfernt. Und dann ist es eigentlich ein klarer Enhancement-Einsatz. Und da kann man dann schon auch sozusagen aus einer eher traditionellen philosophischen Perspektive dann auch fragen, so was machen wir da eigentlich mit der menschlichen Natur? Das ist jetzt nicht unbedingt so die Fragestellung, die jetzt ganz nahe liegt, aber aus sozusagen aus einer philosophischen Perspektive ist das sehr wohl ernst zu nehmen, weil es natürlich ein ernsthafter Eingriff in das ist, was uns als Menschen auch ausmacht. Und da gibt es dann Positionen, die sagen, da sollten wir sehr, sehr vorsichtig sein, weil wir gar nicht wissen, wie sehr das jetzt unsere menschliche Natur und alles, was damit zusammenhängt, Personalität und so weiter und so fort, verändert. Also können das jetzt sozusagen noch beliebig öffnen und weiter in diese Fragestellung gehen. Was mir auffällt und was den Hörerinnen bestimmt auffällt, ist, dass wir sehr, sehr viele Fragen immer stellen. Das ist, und das finde ich auch das Schöne an unseren Disziplinen, das ist auch unsere Aufgabe, zu fragen, was heißt das dann eigentlich, wenn wir X machen? Was heißt es, wenn sich etwas in die und die Richtung entwickelt? Wie können wir das besser verstehen? Ist allen aufgefallen wahrscheinlich, ich wollte es nur noch mal explizit machen, dass Teil unserer Forschung eben dieses Fragen beinhaltet.
Das haben Sie im Intro auch schon so schön gesagt mit dem sollen wir, was wir können. Also das fand ich, habe ich mir direkt gemerkt, weil das ist halt einfach letztendlich die zentrale Frage. Also nur wenn man etwas ermöglichen kann oder vielleicht machen kann, heißt es ja nicht unbedingt, dass es empfehlenswert oder ratsam ist, das auch zu tun.
Ja, genau. Wir müssen halt auch einsehen, es gibt auch ein Recht, sich nicht zu enhancen. Also im Englischen gibt es diesen schönen Spruch, Ignorance is bliss. Und wir dürfen auch niemanden zwingen. Also auch wenn jetzt eine Person ihre Arbeit besser machen könnte mit der Einnahme bestimmter Mittel, wollen wir das und dürfen wir diese Person dann dazu drängen? Und ich glaube, das ist auch wieder eine dieser Fragen, die sehr viel stärker erforscht werden müssen.
Dazu haben wir auch schon Untersuchungen gemacht, wo wir geguckt haben, wie bewerten das Menschen eigentlich zum Beispiel, wenn jemand eine Technologie ablehnt, die helfen könnte. Führt das eher dazu, dass man die Person sympathisch findet oder dass man eher sogar sagt, man sollte die Person zwingen? Also während Guido jetzt gesagt hat, sollte auch eine autonome und freie Entscheidung sein, ob man sowas vielleicht nicht machen möchte, das wird in manchen Kontexten ganz anders gesehen. Zum Beispiel, wenn man sich auch die Frage stellt, wenn jetzt das System ist, wie es ist. Das medizinische System ist an vielen Stellen überlastet. Und man selbst wird jetzt morgen operiert. Und man weiß, die Ärztin oder der Arzt ist vielleicht etwas übermüdet. Und es gibt aber keine Alternative. Würde man sich wünschen, dass die Person irgendwas nimmt, um doch ein bisschen besser zu performen? Das würde man vielleicht ganz anders einschätzen, wenn es darum geht, sollte man das generell tun. Da würden Menschen vielleicht ganz unterschiedliche Meinungen dazu haben. Aber es gibt verschiedene Berufsgruppen, wo viele Menschen Intuition hätten. Oh, wenn mir das was bringt, dass andere das nehmen, vielleicht sogar auf deren Kosten, dann wäre ich doch dafür, dass das genommen wird. Das heißt, die freie Entscheidung ist manchmal, wird von der Gesellschaft manchmal ganz anders beantwortet, als im individuellen Fall also wäre.
Ich habe auch das Gefühl, das wird tatsächlich irgendwie sehr unterschiedlich gesehen. Also ich glaube, viele Menschen kennen ja Leute vielleicht im Umfeld, die Kinder haben, wo diskutiert wird, sind die in der Schule so, kommen die so gut zurecht, kommen die ausreichend gut zurecht oder sollten die jetzt zum Beispiel, also Beispiel ADHS oder ADS und Ritalin, sollten die das nehmen? Und da habe ich auch schon alles erlebt. Also natürlich eben ein bisschen diese Stigmatisierung oder so ein Ritalin-Kind oder aber auch gleichzeitig die Stigmatisierung, wenn Eltern sich dagegen entscheiden, dass sie dann so sagen, oh, das wäre schon besser für dein Kind. Also das stört ja den Unterricht oder so. Also das finde ich auch immer so interessantes, zweischneidiges Schwert, dass irgendwie auch beides so ein bisschen nebeneinander her existieren kann anscheinend.
Ja, würde ich sehr gerne kommentieren, weil wir da vor mittlerweile, glaube ich, 10 Jahren oder so zusammen Richtlinien entwickelt haben, zusammen mit der amerikanischen neurologischen Gesellschaft, amerikanischen Pädiatern. Da gibt es so, also gibt so ein Richtlinienpapier, insbesondere weil wir damals gemerkt haben, sagen mit der größeren Aufmerksamkeit für das Thema ADHS und auch der Präsenz von Ritalin mehr und mehr auch im öffentlichen Diskurs, dass da eben sich auch die Bewertung und die Wahrnehmung dieser Medikation für Kinder verändert hat. Und dann, gut, kann man jetzt sozusagen auch wieder eine Diskussion für sich, wie bewertet man ADHS, was für eine Art von Krankheit ist es eigentlich, wie wird das gut diagnostiziert, gibt es da irgendwie wirklich klare Anhaltspunkte? Ist das ein Spektrum? Dafür würde ich nach wie vor argumentieren, dass wir da wahrscheinlich ein Spektrum haben. Und wenn man dann an dem einen Ende des Spektrums ist, dann ist es vielleicht sehr eindeutig, dass man da auch medikamentös was gegen tun sollte, auch um den Kindern zu helfen im Schulalltag. Wenn man aber ganz am anderen Ende des Spektrums ist, hilft es vielleicht auch, und das fand ich damals wirklich sehr, sehr interessant, dass die Kinderneurologen, mit denen wir das zusammen entwickelt haben, dann gesagt haben, manchmal ist es erstmal wichtig, dass man sagt, die Basics müssen stimmen. Es muss irgendwie gute Routinen geben für die Kinder. Die müssen sich gut ernähren können. Die müssen irgendwie Schlafroutinen haben und so weiter. Also erstmal sozusagen die softeren Methoden versuchen. Und das ist aber eine, das ist wirklich eine sehr, sehr sensible Thematik, weil es natürlich einfach ganz viele verschiedene Situationen von Leidensdruck gibt, wenn ein Kind Schwierigkeiten hat in der Schule, wenn es Schwierigkeiten hat zu Hause. Die Eltern wollen nur das Beste für das Kind und denken dann, insbesondere wenn die Medikation als relativ sicher verstanden wird, denken sie, wieso, wenn es doch was gibt, warum sollen wir dem Kind das nicht geben? Lehrerinnen und Lehrer spielen da eine ganz wichtige Rolle auch. Manche sind da sehr für, weil das einfach sozusagen im Klassenraum vielleicht die Situation vereinfacht. Andere sind sehr vorsichtig, weil sie sagen, man muss vorsichtig sein bei Medikation für Kinder, die das vielleicht gar nicht unbedingt brauchen. Also es ist ein sehr, sehr komplexes Thema und ich finde es extrem wichtig, dass man da nicht so ein One-Size-Fits-All-Antwort sagt und sagt, okay, na gut, das ist jetzt vielleicht irgendwie ADHS, da geben wir jetzt eine Medikation. Oder andere Seite, naja, ADHS gibt es irgendwie gar nicht so richtig, da müssen wir jetzt irgendwie, müssen wir irgendwie die Kinder mehr auf den Spielplatz schicken oder so. Also beides funktioniert nicht so richtig und da braucht man wirklich sehr, sehr nuancierte Überlegungen, wie man das gut handhabt. Und dazu gehört dann natürlich auch die Kommunikation dazu. Und ich glaube, das war, ich habe jetzt so ein bisschen den Eindruck, es ist so ein bisschen, das Thema ist so ein bisschen abgeebbt, aber es gab ein paar Jahre, da war das wirklich ein sehr, sehr großes Thema. Und da war es auch in der Wissenschaftskommunikation, ist es nicht immer ganz so gut gelaufen, wie man sich das vielleicht wünschen würde.
Hat auch wieder so extrem, was finde ich immer spannend, wieder mit dem Kontext und eher so soziologisch-gesellschaftlich, auch so, wie sich überhaupt Schulsystem entwickelt hat und dass es halt häufig ist, damit die Kinder jetzt in dem Fall da funktionieren und da irgendwie integriert werden, was ja auch einfach irgendwie so eine Konstruktion letztendlich nur ist. Deswegen finde ich eben diesen Zweig der Forschung über die Reflexion so spannend, weil das irgendwie ja auch eine ganz entscheidende Rolle spielt und das ist ja nicht einfach nur im luftleeren Raum, wenn man jetzt darüber nachdenkt, so, was hilft denn jetzt oder ab wann braucht man etwas, sondern so, warum sind Menschen überhaupt so sehr daran interessiert, dass alle sich dann so einfügen in so eine gewisse Norm? Also jetzt genau dieses Beispiel auch mit den Lehrerinnen, die sagen, ja, das funktioniert dann halt besser, dann ist es ruhiger im Klassenraum, da sind wir alle glücklich. Aber ob das jetzt überhaupt so eine gute Funktionslogik ist, wie es im Klassenraum läuft, wird da ja gar nicht mehr weiter beachtet, häufig.
Genau, also problematisch wird es immer dann, wenn solche Mittel oder Technologien als sogenannter Quickfix eingesetzt werden. Ne? Also, dass man beispielsweise im Kontext des Klassenraums versucht, einfach Ruhe reinzubringen, indem man die Kinder sediert. Das ist mit Sicherheit keine vernünftige Lösung und deswegen kann der Einsatz solcher Medikamente oder Techniken auch immer nur ein Baustein in einem größer orchestrierten und genau durchdachten System sein.
Bei der Beschäftigung mit dem Thema, bei der Auseinandersetzung, ist mir auch in den letzten Jahren ist ja auch ganz viel, also auch ganz viel Social Media und so weiter, so ja immer von Biohacking so die Rede. Hat das eigentlich irgendwas damit zu tun? Also berühren sich diese Aspekte irgendwie? Ich meine, das sind natürlich auch oft so Dinge wie so Nahrungsergänzungsmittel und Eisbaden oder so, aber da gibt es ja auch ganz unterschiedliche Versuche und ich glaube auch wahrscheinlich einiges, um zum Beispiel eben auch vielleicht solche so Gehirnstrommessungen oder so zu verwenden oder generell irgendwie so Technologie, KI, um da vielleicht noch mehr wieder rauszuholen. Berührt das irgendwie das, was Sie da forschungsmäßig machen und wo, also kommt das dann auch so ein bisschen aus dieser Ecke oder wie würden Sie das bewerten?
Im Prinzip fällt das alles so ein bisschen unter das Thema Selbstoptimierung. Das ist ja wirklich auch ein Riesenfeld. Das fängt ja bei eher natürlichen Varianten an, wie achtet man auf seine Schlafhygiene, was isst man alles, was trinkt man alles, wann trinkt man was und so weiter, bis hin dann ja zu wann dämmt man sein Licht. Es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten. Auch möchte man sich irgendwelche Implantate einsetzen, um zum Beispiel eine Tür damit zu öffnen oder um seine Kreditkartendaten unter der Haut des Fingers zu haben. Das sind alles so Selbstoptimierungsstrategien und da würde ich Neuroenhancement auf jeden Fall mit einordnen. Das ist auch eine von diesen Formen. Das sind ja, Reaktionen auf viel Stress, auf viel Statusstreben, die damit auch eine Rolle spielen, aber auch natürlich teilweise durch erst aufkommende Möglichkeiten.
Also was mir auch so ein bisschen häufiger begegnet ist, bin mir nicht mehr sicher, ob das auch so Teile von BeiträgerInnen bei dem Workshop zum Beispiel waren, aber auf jeden Fall spielt das, glaube ich, in ihrer jeweiligen Forschung definitiv auch eine Rolle, sind eben, das haben wir auch schon mal so kurz angesprochen, so Fairness-Aspekte, soziale Gerechtigkeit. Das fand ich auch extrem spannend, dass man ja gar nicht so viel darüber, also man denkt ja immer erstmal, wie gesagt, über so Funktionalität und wie klappt das überhaupt, was sind das für Substanzen, man denkt immer so viel erst über solche Fragen nach, aber was das eigentlich damit macht, ne, dass andere Menschen dann vielleicht, weil sie vielleicht mehr Geld haben, um sich verschreibungsmittelpflichtiger Substanzen zu besorgen oder weniger Skrupel oder vielleicht auch wiederum so Beziehungen, ne? Also das wäre dann auch so ein bisschen das Beispiel wieder mit den bildungsferneren Haushalten, wenn man vielleicht aus einer Szene kommt, in der das vielleicht auch verbreiteter ist, so an bestimmte Substanzen ranzukommen, dann ist es ja zum einen eben, wie gesagt, der Zugang zu diesen Substanzen, aber auch ja, so die Fairness vielleicht dann bei Klausuren, wenn dann jemand gedopt mehr oder weniger in so eine Klausur geht. Also könnte man sich jetzt wahrscheinlich streiten, wie viele Vorteile, haben wir ja schon mal gesagt, die weiß ja deswegen nicht plötzlich mehr und ist nicht plötzlich klüger, aber wie viele Vorteile hat sie eigentlich? Das fand ich auch nochmal ein sehr spannendes Thema. Und spielt das bei Ihnen allen eine Rolle oder wie würden Sie da so die Zusammenhänge auch wieder zwischen den Disziplinen sehen?
Ja, spielt sicher bei uns allen eine Rolle. Aus ethischer Perspektive spielt die Fairness natürlich immer eine Rolle und ist auch, wie alles andere, was wir bis jetzt besprochen haben, ist auch vielschichtig. Also Zugangsgerechtigkeit ist ein großes Thema, ist aber natürlich bei allen möglichen anderen Dingen auch ein Thema. Das heißt, da ist dann die Frage, so was ist jetzt anders? Eltern, die vorher ihren Kindern Nachhilfe, Ballett, Violinunterricht, Chinesisch Förderung finanzieren können, die können jetzt halt auch gucken, vielleicht gibt es noch irgendein pflanzliches Mittel, was dem Kind hilft, in der Klausur dann konzentrierter zu sein, so wie früher die Eltern vielleicht Traubenzucker mitgegeben haben, geben sie jetzt vielleicht was anderes mit. Das gibt es aber natürlich sowieso auch schon. Jetzt die Frage, wenn wir das bewerten wollen, ist das jetzt was anderes? Und dann ist das, was Sebastian vorher gesagt hat, natürlich sozusagen das Gegenstück. Vielleicht kann man dieses, weiß gar nicht, wie man das auf Deutsch gut sagt, dieses Level the Playing Field, also diejenigen, die vorher schlechter dastehen, eben durch Enhancement-Maßnahmen auf die Ebene zu heben, dass alle die gleichen Startvoraussetzungen haben. Das wäre dann natürlich eine andere Sicht, die wir durch diese Mittel hätten. Also eine vielfältige Fragestellung da schon und dann können wir da in der Enhancement-Diskussion sicher aus der schon älteren Doping-Diskussion le lernen. So, was stört uns eigentlich an dem Einsatz von Doping? Das hat dann was damit zu tun, was ist die Natur des Spiels oder die Natur des Sports oder die Natur der Prüfung? Das ist ja das dann, weshalb wir sagen, okay, Doping macht hier einen Unterschied. Und das würde ich sagen, ist dann, sobald wir in einem kompetitiven, kognitiven Kontext sind, müssen wir da ähnliche Fragen stellen. Jetzt sehe ich die Kollegen schon nicken und höre erstmal auf und gehe weiter.
Na, die Frage ist, welches Ziel haben wir? Also gerade jetzt in der Bildungspolitik, ne? Wollen wir, dass alle Menschen sozusagen dieselben Chancen haben oder wollen wir, dass alle Menschen auf dasselbe Level, auf dasselbe Ziel kommen? Ne? Und wenn wir Letzteres wollen, dann müssen wir halt ungleiche Menschen auch ungleich behandeln, damit es halt zu gleichen Zielen kommt. Weil wenn wir ungleiche Menschen gleich behandeln, wird es auch immer zu ungleichen Zielen bekommen. Und das ist halt immer so eine Abwägung aus sozusagen prozeduraler Fairness und dem, was wir eigentlich wollen. Und gerade im Sport ist es ja so, wir wollen ja eben nicht, dass alle auf dasselbe Level kommen, beziehungsweise wir dasselbe Ergebnis erreichen, weil es ist ja total langweilig, wenn der erste FC Köln gegen Bayern München spielt und nicht gewinnt. Ne? Also wir wollen ja halt sozusagen auch, dass unterschiedliche Fähigkeiten, Talente und Möglichkeiten sich auch irgendwie auszahlen. Und wenn wir jetzt alles nivellieren, dann haben wir halt das Problem der Gleichförmigkeit. Und das ist in der Tat ein Ziel-Mittel-Konflikt, den wir auch besprechen müssen.
Wenngleich es auch Menschen gibt, die ja sagen würden, lasst uns doch einfach mal gucken, was alles so möglich ist mit Technologie und mit Neuroenhancement. Also es gibt jetzt zum Beispiel so eine Bewegung, heißt Enhanced Games, also wo im Prinzip ja so eine Art Olympiade stattfinden soll, unter der Möglichkeit, dass die Sportlerinnen und Sportler einfach alles Mögliche auch ausprobieren können. Das setzt natürlich ganz andere neue Regeln dann für das Spiel dann voraus, unter denen dann halt gespielt wird. Und da gibt es dann auch die Idee, was passiert, wenn jetzt zum Beispiel eine enhanced Person gegen eine nicht enhanced Person antritt. Ich meine, häufig stecken da auch sehr viele einfach finanzielle Interessen dahinter, aber es schwingen natürlich auch ganz viele ethische und soziale Fragen mit. Wie soll eigentlich Sport gemacht werden? Wie soll Sportwettbewerb aussehen? Wie soll zum Beispiel eine gute Schule aussehen? Wollen wir, dass es die Notwendigkeit gibt, dass Kinder überhaupt sowas nehmen müssen? Oder gibt es nicht ganz viele andere Möglichkeiten, zu einem ähnlichen Ziel zu kommen? Zum Beispiel mehr Lehrkräfte oder was auch immer, differenzierter Unterricht. Das lässt sich auch ganz anders gestalten, auch wenn man das gleiche Ziel hat.
Wir haben ja auch schon so bestimmte Dinge angedeutet, die irgendwie noch so ein bisschen Zukunftsmusik sind oder die jetzt gerade einfach noch überhaupt nicht realistisch sind. Aber jetzt nicht nur darauf bezogen, so was wird in 20 Jahren möglich sein. Aber wie sehen Sie generell so die Zukunft des Neural Enhancements? Also gibt es da so Entwicklungen, wo Sie jetzt gerade sehen, ah, das müssen wir jetzt mal besonders beobachten? Gibt es da vielleicht auch irgendwie Ergebnisse, mit denen Sie so aus diesem Workshop rausgegangen sind, nach dem Austausch mit den KollegInnen, wo man sagt, ah, okay, das sind jetzt so vielleicht so drei, vier Stränge, wo man besonders irgendwie so ein Augenmerk drauf legen wird. Also falls es sowas gibt, falls nicht, aber das ist jetzt mehr so als Zukunftsausblickfrage. Natürlich auch wieder sehr individuell, ne? Je nach Forschungsrichtung und was man besonders spannend findet, wahrscheinlich persönlich.
Ja, Saskia Nagel hat es eben schon angesprochen, das würde ich gerne nochmal aufnehmen. Ich glaube, die Verbindung aus klassischem Neuroenhancement, das sich entweder auf Substanzen oder auf invasive oder anderweitige technische Verbindungen des Körpers mit irgendwas bezieht, werden wir diese ganze KI-Geschichte und die Kombination dessen deutlich mehr bearbeiten müssen, weil das natürlich nochmal die Möglichkeiten potenziert, die wir haben. Also wenn wir beispielsweise nicht nur ChatGPT oder sowas an unserem Smartphone oder im Rechner benutzen, sondern wenn wir tatsächlich damit verbunden sind, auf die eine oder andere Art und Weise, dann wird das natürlich ganz neue Möglichkeiten, aber auch ganz neue Probleme, an die wir vielleicht heute gar nicht mehr denken können, hervorrufen. Also ich als Wissenschaftler denke daran, was ist eigentlich das Produkt meiner Arbeit, wenn ich untrennbar mit einer künstlichen Intelligenz verbunden bin? Ist das noch menschliche Schöpfung? Im weitesten Sinne ist das Innovation? Wem gehört das Ergebnis sozusagen meiner Arbeit? Und das sind Fragen, die sich, glaube ich, in der Form bislang nicht gestellt haben, weil die technischen Möglichkeiten bislang noch nicht so ausgereift sind, wie sie jetzt sind. In Bezug auf den Einsatz von generativer KI.
Ja, ich glaube, da würde ich relativ wortlos zustimmen und sagen, dass das auf jeden Fall, das ist ein Thema der Gegenwart und sehr nahen Zukunft, dass wir uns damit mehr und mehr beschäftigen müssen und auch tun, sind viele Kolleginnen jetzt auch mit beschäftigt.
Ich frage Sie jetzt natürlich nicht, ob Sie sich selbst schon mal neuro-enhanced haben. Das wäre vielleicht zu kritisch. Aber es würde mich schon interessieren, wenn man so viel in diesem Feld unterwegs ist, also forschungsmäßig, sind die Menschen da auch selber bereit, das mal so ein bisschen auszuprobieren? Ist das verbreitet in der Community?
Also ich kann offen zugeben, dass ich sehr viel Kaffee konsumiere mit genau aus diesem Zweck und auch früher mal Nikotin, aber das habe ich natürlich jetzt drangegeben, weil es viel zu gefährlich ist. Aber vielleicht eine Anekdote kann ich erzählen. Und natürlich, ich erzähle immer nur Anekdoten aus Statistikklausuren. Und vor einigen Jahren, unmittelbar vor einer Statistikklausur, die ich gestellt habe, eine Studentin kollabiert. Und wir haben den Rettungswagen gerufen und die anwesende Notärztin hat da nach einem Blick in die Augen dieser Studentin, die dann wieder bei Bewusstsein gefragt, was sie alles eingenommen hat. Und dann kam eine ganze Liste an verschreibungspflichtigen Medikamenten in Verbindung mit unglaublich viel koffeinhaltigen Energy Drinks. Und das hat dann zum Kollaps geführt. Und das hat mich dann auch dazu gebracht, einfach die Studierenden im Seminar mal anzusprechen. Und da, so anekdotisch, ist dann halt rausgekommen, dass viel darüber gesprochen ist, aber wenig eingesetzt wird. Aber es wird schon darüber gesprochen unter den Studierenden, weil viele halt auch Geschwister haben, die vielleicht im ADS-Spektrum sind und dementsprechend auch diese Medikamente einfach zu Hause sind und sich dann ausgemalt haben, was könnte ich denn damit Kluges oder halt eben in dem Fall nicht so Kluges anstellen.
Was ich aber unbedingt unterstützen würde, ist, das tauchte bis jetzt noch nicht auf, aber die Relevanz von Energy Drinks, die wird tatsächlich unterschätzt, weil das, was da an Wirkstoff drin ist und was es bedeutet, wenn man das sehr, sehr viel konsumiert. Und ich glaube, diese Kollaps-Anekdote, die ist leider kein Einzelfall und kann wirklich auch sehr ernsthaft sein. Genau, da kann ich zustimmen, dass das tatsächlich auch was ist, was relativ viel auch konsumiert wird. Und auch das, was Guido sagte, ich glaube, es wird sehr, sehr viel diskutiert, aber dann doch nicht so viel konsumiert. Aber es gibt schon auch, also ich habe auch Umfragen natürlich, wenn Vorlesungen zu diesem Themenkomplex halte, die sagen natürlich, mach das mündlich. Ich bin ja keine Sozialwissenschaftlerin, ich frage da nur mal so aus Neugier. Aber ab und an gibt es schon auch Leute, die sagen, sie hätten was mal probiert. Aber ich glaube nicht, dass es ein Massenphänomen ist, aber davon sind wir nie ausgegangen. Aber dass es überhaupt Thema ist, ist halt schon was, was uns auch als Gesellschaft, als Lehrende in verschiedenen Funktionen interessieren sollte, ja.
Was natürlich immer auch eine Frage des Kontextes ist. Also wo fragt man, in welchen Situationen fragt man, wenn man jetzt zum Beispiel an einer Ivy League-Universität nachfragen würde, da habe ich von Kollegen eher schon ganz andere Einschätzungen gehört, dass das extrem verbreitet ist. Während das in Deutschland sind natürlich auch manche Substanzen verboten und generell ist die Einstellung zu Medikamenten, glaube ich, in Deutschland auch nochmal eine ganz andere. Deswegen ist es wirklich halt auch ja stark kontextabhängig, wo man fragt.
Auch das Gefühl, das ging, glaube ich, auch damals in so eine, ich sage das jetzt mal so despektierlich wie vorhin, darauf zurückgreifen, so Hausfrauendroge, so in so Serien, auch als ich noch super jung war, war ja auch ganz oft von nur so Xanax und so immer die Rede, wo ich auch so irgendwie mit 10 schon so dachte, Und also da hat man ja auch immer schon das Gefühl, dass vor wirklich vielen Jahren, schon eine Weile her, dass ich 10 war, im amerikanischen Kontext, das so viel selbstverständlicher war, irgendwie überhaupt solche Medikamente zu nehmen. Und ich hatte auch mal das Gefühl, dass das jetzt im Deutschen, ich weiß nicht, im europäischen Raum kann ich es jetzt nicht sagen, aber im deutschen Raum jetzt nicht ganz so geläufig ist. Also das ist natürlich auch nochmal ein wichtiger Punkt, ne? Also auch so von kulturellen bis regional, lokal, geografischen Unterschieden. Das ist, da haben wir jetzt natürlich noch gar nicht drüber gesprochen, aber das ist natürlich auch, glaube ich, nochmal ein ganz wichtiger Punkt, wenn man jetzt ja, sich eben diese Frage stellt, ist das eigentlich schon ein Massenphänomen? Ist das überhaupt, sind das überhaupt Fragen, die uns jetzt in Bezug auf die Masse von Menschen, die das konsumieren, beschäftigen und so weiter?
Aber das hängt wieder von der Substanz ab. Also zum Beispiel, wenn wir Kaffee uns angucken, dann ist es ja wirklich ein ziemlich stark verbreitetes Phänomen. Ich kenne keine wissenschaftliche Veranstaltung, auf der ich jetzt in den letzten Jahren war, wo nicht se wie selbstverständlich Kaffee einfach da stand und wo selbstverständlich alle irgendwie dann auch hingehen und auch wirklich mit dem Ziel sagen, wo ich muss mich ein bisschen wieder besser konzentrieren, ich muss wacher werden. Das ist schon eher ein sehr übliches Thema, während jetzt Pillen sind viel seltener, auch zum Beispiel Koffeintabletten, die sind ja auch eigentlich eine Möglichkeit, sowas zu machen. Eine konzentrierte Form von Kaffee im Prinzip, eine hochdosierte Form. Das ist halt wieder viel seltener, aber Kaffee ist halt einfach was, und auch Energy Drinks sind etwas, was sozial total akzeptiert ist und was extrem verbreitet ist.
Ich glaube, ich würde die Möglichkeit doch kurz nutzen, weil mir es jetzt gerade aufgefallen ist bei Ihrer Frage im Kommentar. Ja, kulturelle Unterschiede ist was, was man in jedem Fall berücksichtigen müsste. Was man auch unbedingt unterscheiden muss, hatten wir ganz am Anfang auch schon mal gesagt, ist, um welche Art von Mittel es geht, aber auch, was damit erreicht werden soll. Und diese ganze Prozac-Diskussion, die uns, ich weiß gar nicht, wann das war, welches Jahrzehnt, die sozusagen aus den USA hier rüber geschwappt ist, da geht es natürlich um primär um affektives oder emotionales Enhancement. Wir haben uns hier jetzt in diesem Kontext hauptsächlich um kognitives Enhancement beschäftigt. Da stellen sich andere normative Fragen, je nachdem, womit man sich beschäftigt. Das finde ich wichtig. Also da sollte man sozusagen nicht alles, was Enhancement ist, über einen Kamm scheren, sondern sagen, okay, was ist eigentlich das Ziel? Warum wollen das Leute? Wie kann man die unterschiedlichen Arten bewerten? Und genau dieser Bereich affektives Enhancement ist nochmal was anderes, was wirklich auch, finde ich, besondere Sensibilität erfordert in der Bewertung dessen, was Leute dazu motiviert, Enhancement zu nutzen, um sich better than well zu fühlen. Das war damals der, glaube ich, weiß nicht, ob sogar der Buchtitel war, der Slogan von dem wirklich wichtigen Buch in der Debatte. Feeling better than well.
Apropos Buchtitel. Wenn Menschen sich weiter zu dem Thema informieren wollen, haben Sie da noch irgendwie Tipps? Kann von Paper bis irgendwie Podcast, was weiß ich, Doku, was Ihnen einfällt, was vielleicht auch Ihre Forschung geprägt hat. Da gibt es ja auch, finde ich, immer ganz spannend in so Podcasts, dass es oft so Bücher gibt, die Leute sehr beeinflusst haben und auch, die teilweise auch schon 10 Jahre alt sind und trotzdem immer noch genannt werden als das Werk, was irgendwie beeinflusst hat, wie die eben selber mit ihrer Forschung weitergemacht haben.
Ja, haben wir sicher alle was. Es wird sehr, sehr viel auch in Papern gearbeitet, nicht so sehr viel mit Büchern. Ein Buch würde ich sicher immer das von Eric Parence nennen. Da weiß ich jetzt gerade aber nicht mehr genau, wie der Titel war. Das kann ich gerade parallel mal nachgucken, dann reiche ich das nach.
Da gibt es auf jeden Fall einige Sachen. Also eines der ersten wirklich aufsehenerregenden Papers in dem Kontext war irgendwie von Barbara Sahakian und ihrer Kollegin Professors Little Helpers, wo ja in Nature quasi so ein kleiner Bericht darüber gegeben wurde, was ist eigentlich da möglich. Das hat stark die Ethikdebatte beeinflusst und damit angefacht.
Ich habe es jetzt gerade gefunden, das ist Eric Parence Enhancing Human Traits und man höre und staune aus dem Jahr 1998. ist aber meiner Meinung nach zu der Debatte aus der ethischen Perspektive ein, wenn nicht sogar der Klassiker.
Sehr schön, dann freue ich mich sehr. Wie gesagt, man könnte ganz lange noch über diese Themen sprechen. Das haben wir ja schon festgestellt. Und über jedes einzelne Thema, was wir angerissen haben, könnte man wiederum eine einzelne Folge machen. Aber ich glaube, das war so ein ganz guter erster Einblick in dieses Feld. Und genau das mit dem, finde ich auch nochmal wichtig, mit dem emotionalen Enhancement, das haben wir jetzt noch nicht besprochen. Da könnte man auch natürlich noch viel weiterführender darüber sprechen. Aber wie gesagt, ich fand es jetzt sehr spannend und ich bin ja einfach auch mal neugierig, wie es weitergeht. Vielleicht machen wir ja irgendwann einfach nochmal eine 2.0-Aufnahme. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall für die Offenheit, für die Beiträge, für alle Infos, alle Fragen, die beantwortet wurden. Und an die ZuhörerInnen, wie gesagt, alles in den Shownotes, was angeteasert wurde, was erwähnt wurde, noch weiterführende Links. Und natürlich die Links zu den Webseiten der Gästinnen heute, dass man, wenn man sich bei denen noch mehr informieren will, dass die noch so gemacht haben. Und dann freue ich mich sehr. Vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.